Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Wir laden dich mit diesem Podcast ein, deine Beratungsgespräche auf das nächste Level zu bringen. Heute erwartet dich eine spannende Solo-Folge von Jessica, in der sie dich mitnimmt in eine Beobachtung aus einem Beratungsgespräch, die sie gemacht hat, mit Unsicherheiten der Beraterin, die da aufgekommen sind, speziell zum Thema des systemischen Umgangs mit Diagnosen, die Jessica dazu veranlassen, in dieser Podcast-Folge über Freiheit in der Beratung, Freiheit grundsätzlich zu sprechen. Und sie gibt dir in dieser Podcast-Folge auch, wie du es aus anderen Podcast-Folgen kennst, Fragen mit auf dem Weg, wo wir dich einladen, diese anzuhören und vielleicht für dich etwas daraus mitzunehmen. Viel Spaß mit dieser heutigen Folge.
So schön, dass du hier bist und Erdbeerfrösche und Teppichäpfel, der Podcast für systemisch Beratende, hörst. Ich habe in der Podcast-Folge Systemisch bewegt darüber gesprochen, dass ich mich in einem Zwischenraum befinde. Und diese neue Folge nehme ich gerade auf zwischen ganz vielen Klamotten und Vorbereitungen für meine Reise, die ich im Dezember 2024 machen werde. Und zwar soll diese Reise das Ende des Zwischenraums markieren, denn ab Januar 2025 werde ich in einer neuen Stadt leben und werde ich einen neuen Abschnitt beginnen. Und es fühlt sich so an, wie die Zeit im Zwischenraum darf jetzt mit dieser Reise beendet werden. Zwischenraum war für mich dieser Ort, wo das Alte sich nicht mehr passend angefühlt hat, aber das Neue noch nicht durchgängig klar und greifbar war. Und ab und zu habe ich mit dem Zwischenraum ein bisschen gestruggelt und manchmal habe ich auch diese enorme Kraft dieses Raumes und auch die Schönheit dieses Dazwischens spüren können. Ich habe in den letzten Wochen losgelassen, was nicht mehr zu mir passte. Auch das ist leicht gesagt und manchmal gar nicht so leicht umgesetzt. Und habe geschaut, welche Gewohnheiten, welche Beziehungen, aber natürlich auch welche Vorstellungen und Wirklichkeitskonstruktionen, die mich früher einmal getragen haben, mich heute eher blockieren. Und was ich gelernt habe, ist, Loslassen schafft Platz. Nicht nur im Außen, sondern auch innerlich. Ich habe mich immer wieder ganz bewusst auf eine Unsicherheit eingelassen, ein Zustand, der mich teilweise herausgefordert hat. Ich finde, es ist so natürlich, dass wir immer wieder nach Sicherheit streben, dass wir dieses Gefühl suchen, alles im Griff zu haben. Und gleichzeitig kann diese Unsicherheit auch so wertvolle Türen öffnen. Etwas, das mich durch diese Zeit getragen hat, war auf jeden Fall Freude. Nicht die große, überwältigende Freude, sondern eher diese leisen Momente. Ich habe mir bewusst vorgenommen, noch mehr der Freude zu folgen, innezuhalten und mich zu fragen, was fühlt sich gerade lebendig an? Wo darf ich hingehen, um noch mehr von meiner Lebendigkeit zu spüren? Wie kann ich kleine Zeichen und kleine Körperregungen ernst nehmen, um zu spüren, wohin die Freude fließen möchte. In meinem Zwischenraum gab es immer wieder Momente, in denen plötzlich etwas Neues aufgetaucht ist, so wie aus heiterem Himmel, was ich nicht planen konnte, was mich aber immer wieder daran erinnert hat, wie viel möglich ist, wenn ich offen bleibe. Da ist Vertrauen für mich ein wichtiges Stichwort. Ich habe Vertrauen in den Prozess gespürt, Vertrauen in mich selber und in das Leben. Dieses Vertrauen hat mich gut und sicher durch die letzten Wochen getragen und lässt mich gerade spüren, dass ich mehr und mehr zu der Version werde, die ich sein möchte. Nicht jemand, der ich sein soll, nicht angepasst, sondern so ganz authentisch ich. Wo stehst du da auf diesem Weg, deine Masken abzulegen, deine Vorstellungen loszulassen und noch mehr zu vertrauen? Ich werde meine Reise in Ägypten beginnen und ich habe das Gefühl, dass ich da noch irgendwas abzuholen habe, dass da noch irgendwas offen ist. Vielleicht hast du die Podcast-Folge Pure Embodiment mit der wunderbaren Alex Ben-Haku gehört. Ich war im letzten Jahr, 2023, im November schon mal in Ägypten und fliege jetzt ein Jahr später nochmal an diesen Ort, weil ich das Gefühl habe, ich darf da noch was einsammeln. Da ist noch irgendwas, was noch nicht rund geworden ist. Und es könnte eine Art Abschluss werden. Und natürlich auch sowas wie ein neuer Anfang. Ich habe keine Ahnung, was genau mich da erwartet. Und vielleicht ist da auch gar nichts. Aber entgegen allen Ideen, wohin ich möchte und wohin ich sollte, hat es mich einfach nochmal wieder nach Ägypten gezogen. Ich habe in den letzten Wochen so viel im Flow entschieden und ich merke, dass etwas in mir total kribbelt und aufgeregt prickelt, weil diese Entscheidungen im Flow einfach eine so große Freiheit für mich bedeuten. Freiheit ist einer meiner höchsten Werte. Und immer wieder spüre auch ich so eine Angst vor der Freiheit. Diese Momente, in denen plötzlich alles möglich ist und ich mich frage, wohin möchte ich denn jetzt? Was will ich denn jetzt wirklich, wirklich? Und dass das dann auch alles geht. Ich finde, Freiheit kann überwältigend sein. Und gleichzeitig mich selber so aktivieren. Es ist, als würde die Freiheit mich einladen, noch mehr Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Und das ist nicht immer einfach. Für mich war es wichtig zu erkennen, dass Freiheit nicht nur bedeutet, sich von etwas zu lösen, sondern auch sich bewusst für etwas zu entscheiden. Und diese Entscheidungen sind es, die uns prägen und die uns formen und die uns näher an uns selbst bringen. Und ich liebe es, dass ich nahezu jeden Tag in Beratungen, in Weiterbildungsformaten, in Coachings, in Therapien Menschen dabei unterstützen darf, Entscheidungen zu treffen, die sich für sie passend anfühlen. Wow, diese Arbeit, die wir mit dem Systemischen leisten, kann Menschen befähigen, kraftvolle und starke Entscheidungen zu treffen. Ich habe mich nochmal sehr mit meiner Herkunftsfamilie auseinandergesetzt und für mich entschieden, dass ich mich auf eine klare und bestimmte Art ablösen werde. Ich gebe mir selber die Erlaubnis, mich von Dynamiken und Erwartungen zu befreien und noch mehr meinen eigenen Platz einzunehmen. Wie so ein Balanceakt zwischen Dankbarkeit für das, was war, und Neugier auf das, was kommt. Und ich finde das immer wieder spannend, dass gerade auch das Thema Freiheit, auch finanzielle Freiheit, auch Freiheit im Business mir in den letzten Wochen in meinen Beratungsgesprächen so stark begegnet ist. Und ich lade dich ein, dich für einen Moment auf ein paar systemische Fragen zur Freiheit einzulassen. Was bedeutet Freiheit für dich persönlich? Wenn Freiheit für dich einen Geschmack haben könnte, nach was schmeckt Freiheit für dich? Wenn Freiheit für dich ein Symbol haben könnte oder eine Form, wie sieht Freiheit für dich im Konkreten aus? Was hast du vielleicht früher über Freiheit gedacht und was denkst du heute über Freiheit? Wo hältst du dich selber noch davon ab, die Freiheit zu leben, die du dir wünschst? Und welche Vorteile hat es, an der Angst vor der Freiheit festzuhalten? Wie würde sich dein Leben verändern, wenn du die volle Verantwortung für deine Freiheit übernehmen würdest? Was sagen andere Menschen aus deinem Umfeld, wenn du mit den Themen Freiheit und Loslassen um die Ecke kommst? Und was könntest du jetzt schon tun, jetzt, genau heute, wo du diese Folge hörst, um einen kleinen Schritt in Richtung Freiheit zu gehen? Einen kleinen oder einen großen, aber immer einen konkreten Schritt. Welcher wäre das? Vielleicht hast du Lust, diesen Fragen nachzuspüren. Und ich habe mich gefragt, wie groß ist eigentlich meine Freiheit in Bezug auf Beratungsgespräche? Und ich hatte vor kurzem in einem Weiterbildungskontext die Möglichkeit, ein Gespräch zu beobachten, das eine Kollegin geführt hat. Und die Klientin sagte in diesem Beratungsgespräch sowas wie: Ich habe eine schwere diagnostizierte Depression. Und die Kollegin sagte dann in der Reflexion später sowas wie: An der Stelle wäre sie aus dem Beratungsgespräch wie ausgestiegen und sie hat sich in ihrer Rolle als Beraterin verunsichert gefühlt, weil sie das Gefühl hatte, dass wir als systemisch Beratende nicht mit solchen Menschen sprechen dürfen. Dass wenn Menschen eine Diagnose haben, dass wir uns freundlich von diesen Menschen verabschieden müssen, um sie in eine Psychotherapie zu überweisen. Und ich kann diese Haltung total nachvollziehen und habe für mich gemerkt, dass ich mir eine andere Freiheit rausnehme. Ich nehme schwere Depression als eine Arbeitshypothese, als eine Annahme von vielen. Ich sage ja immer, wir dürfen so 3 bis 27 Hypothesen haben. Und wenn ich mich an dem Wort schwere Depression festhalte, dann kann das sein, dass ich mich in meinen Hypothesen extrem einschränke. Und die Kollegin hat das Gespräch so ein bisschen zähneknirschend und aufgeregt weitergeführt. Ich habe sie auch dazu ermutigt und habe mich hinterher aber so gefragt, was wäre denn die Alternative? Sie wegschicken, die Klientin, und so sagen, hey, ciao, Kakao. Und sie verfestigt darüber ihr Störungsbewusstsein und sie geht durch die Welt und sagt, oh ja, diese Beraterin konnte mir auch nicht helfen, denn meine Depression ist einfach zu schwer. Was wäre die Alternative, ihr ins Gewissen zu reden, dass sie ganz dringend Therapie braucht? Wer sagt denn, dass Psychotherapie mehr wert ist als systemische Beratung? Ich glaube, dass ein Gespräch mit einer Freundin oder einem Freund, ein Gespräch mit einer systemischen Beraterin, ein Gespräch mit einem Coach, ein Gespräch mit einer Therapeutin, dass das gar nicht gewertet werden muss. Wir müssen gar nicht sagen, was ist mehr wert. Es gibt Menschen, die schauen sich YouTube-Videos an. Es gibt Menschen, die hören Podcasts. Es gibt Menschen, die lesen Bücher und nehmen da für sich ganz, ganz viel mit raus. Ist das weniger wert als ein Gespräch mit einer Therapeutin? Und ihr wisst, ich bin gar nicht so sehr für lineare Lösungen zu haben, zu sagen, jemand, der mir von seiner Depression erzählt, muss in eine Psychotherapie, das ist mir einfach zu linear. Und klar, ich behandle diese Störung nicht und ich maße mir nicht an, das zu tun oder der Klientin das in Aussicht zu stellen. Aber was ist die Alternative? Sie mit einem Gefühl der Enttäuschung konfrontieren und das Muster bestätigen, dass bei ihr eigentlich Hopfen und Malz verloren ist, dass bei ihr sowas wie Beratung eigentlich gar nicht helfen kann? Ist die Alternative, ihr meine Welt überzustülpen und zu sagen, ich weiß, was sie braucht und ich kenne mich in ihrem Leben aus? Ich finde es so spannend, sich mit der Alternative auseinanderzusetzen und ich würde so ein Gespräch immer weiterführen. Und ich heile nicht. Ich gebe kein Heilversprechen. Aber ich darf Beratungsgespräche führen und da in einem klaren Rahmen tun, was ich liebe zu tun und was ich in vielen, vielen Weiterbildungen gelernt habe. Ich bin der Überzeugung, dass Beratungsgespräche nicht unbedingt auf die Störung fokussieren sollten, sondern um das Drumherum, um Handlungsoptionen, das soziale Umfeld, unser Spezialgebiet, Ressourcen. Wir haben doch so viele Möglichkeiten, handlungsfähig zu bleiben, ohne ein Heilversprechen zu geben. Und die Frau, die das Beratungsgespräch geführt hat, sagte dann aber sowas wie, aber was ist, wenn ich mein Gegenüber triggere, wenn ich irgendwas auslöse, was ich nicht auslösen möchte? Und ich habe eingangs über Vertrauen gesprochen. Und dieses Vertrauen nehme ich auch mit in meine Beratungsgespräche, weil ich glaube, dass Trigger einfach immer und überall passieren können. Eine Klientin von mir ist zum Beispiel bei der Friseurin in Ohnmacht gefallen. Es kann überall passieren und es kann auch nicht passieren. Davon auszugehen, dass in meinen Beratungsgesprächen Menschen ungünstig getriggert oder retraumatisiert werden, das zieht eine Annahme in mein Feld, die ich da eigentlich gar nicht drin haben möchte. Ich möchte wissen, wie ich mit Triggern umgehe. Ich möchte Kompetenzen haben, wie ich Menschen aus unangenehmen Gefühlen wieder rausleiten kann. Und in meinen Weiterbildungsräumen gibt es dazu ein extra Modul, wo es darum geht, auch eine gewisse Krisenkompetenz zu entwickeln. Und ich glaube, viele von uns haben in ihren Weiterbildungen diese Krisenkompetenz gelernt. Und gleichzeitig ist diese Angst, es könnte etwas passieren, so, so übermächtig. Und ich lade dich einmal zu überprüfen, woher kommt diese Angst? Wer hat dir diese Angst mit auf den Weg gegeben? Und an was von dir dockt diese Angst eigentlich an? Ich habe mich auch gefragt, was ich mir wünschen würde, wenn ich eine Diagnose zugeschrieben bekommen hätte und diese in einer Beratung teilen würde. Wenn ich also selber Kundin wäre, wie würde ich mir wünschen, dass mein beratendes Gegenüber mit mir umgeht? Ich würde mir wünschen, dass die Person weiter in ihrer Sicherheit bleibt, dass sie Grenzen setzt und sagt, welche Möglichkeiten wir haben und welche auch nicht. Ich würde mir wünschen, dass mein Gegenüber loslässt und locker lässt und nicht diese Idee verfolgt, man müsste irgendwas richtig machen, sondern ich würde gerne ein beratendes Gegenüber haben, was im Flow ist, was eigene Grenzen spürt und einen Schutzraum anbietet, aber sich nicht klein macht. Ein Gegenüber, was kompetent wirkt und mir den Raum hält und gleichzeitig total authentisch bleibt. Und ich habe mich gefragt, welche systemischen Fragen könnten dir auf deinem Weg vielleicht als lernende Person dienlich sein? Und habe mich so gefragt, was würdest du tun, wenn ihr die zwei letzten Menschen wäret, die aufeinandertreffen, bevor die Welt untergeht? Oder was würdest du tun, wenn es in deiner Welt über dir niemanden gäbe? Wenn du als systemische Beraterin alleine wärst und es keine PsychiaterInnen, keine Ärzte, Ärztinnen, keine PsychotherapeutInnen gäbe. Welchen Unterschied machen diese Fragen für dich? Ich glaube, wir Menschen lieben Schubladen. Schubladen sorgen für Ordnung, alles sieht ordentlich aus, wir wissen, was wohin gehört und wir wissen, Depression ist anders als Angst. Diabetes ist was anderes als Bluthochdruck, Beratung ist was anderes als Therapie. Und bei genauem Hinsehen fühlt sich diese Trennung für mich fragwürdig an. Wie haltbar und wie dienlich ist diese Unterscheidung? Viele Menschen haben beschrieben, wo ist die Grenze zwischen Beratung und Therapie? Aber in meiner Welt gibt es nicht die eine Wirklichkeitskonstruktion, die für uns alle passt, sondern in meiner Welt dürfen wir uns Räume kreieren und unser Gegenüber dann in diesen vorbereiteten Raum einladen. Und ich habe es sehr genossen, in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge mich mit dem Buch zu beschäftigen, Systemische Therapie ohne Heilauftrag. Weil in diesem Buch werden genau diese Dinge beschrieben, dass Beratung und Therapie sehr starke Überlappungen haben und dass Unterscheidungen nützlich sein können, aber wir uns fragen sollten, wozu dienen diese Unterscheidungen? Was, wenn eine Person bei meiner Klientin eine Depression gesehen hat, wo andere ein ADHS im Erwachsenenalter gesehen hätten? Und ja, es gibt sowas wie objektive Beurteilungskriterien, aber im Sinne der Kybernetik zweiter Ordnung ist doch die Frage, wie objektiv ist eigentlich die Objektivität? Und Ernst von Glasersfeld hat dazu beschrieben, Objektivität ist die Selbsttäuschung eines Subjekts, dass es Beobachten ohne ein Subjekt geben könnte. Die Berufung auf Objektivität ist die Verweigerung der Verantwortung, daher auch ihre Beliebtheit. Wow! Wir können uns hinter der Idee von Objektivität verstecken. Wir können das vor das eigene Standing schieben. Und ich glaube, dass die Menschen, die hier zuhören, genug Tools, genug Power und Kraft haben, um ihre Verantwortung zu tragen und zu halten. Solltest du dir ja gerade einen Widerstand spüren, dann feiere ihn sehr gerne ab. In dem eben erwähnten Buch schreibt Rainer Schwing: Lasst uns künstliche Trennungen zwischen Disziplinen, Beschreibungen und Diagnosen überwinden, wo diese nicht sinnvoll erscheinen. Wir brauchen viel mehr Kooperation. Und ich habe dazu vor kurzem mit einer Kollegin aus Berlin gesprochen, die beschreibt, wie katastrophal sie die psychotherapeutische Versorgung um sie herum wahrnimmt und es so viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt, die auf einen Psychotherapieplatz warten und einfach nichts finden. Und gleichzeitig gibt es so viele systemisch Beratende, die sich mehr Kunden und Kundinnen wünschen, die freie Kapazitäten haben und die da wären, ohne eine lange Wartezeit. Wir wissen zum Beispiel heute, dass Depression auch durch Bewegung günstig beeinflusst werden kann. Dass Ernährung und Darmgesundheit zum Beispiel günstige Auswirkungen haben. Dürfen wir in systemischer Beratung über Ernährung sprechen? Dürfen wir darüber sprechen, wie Menschen sich stärken können und wie sie sich anbinden können an die Dinge, die ihr Leben bunt machen? Ich denke ja. Wir wissen heute, dass zum Beispiel sowas wie Lauftherapie ähnliche Erfolge erzielen kann wie medikamentöse Therapie. Dass soziale Unterstützung entscheidend zur Resilienzbildung beiträgt. Dass der Lebensstil und die Balance von Hormonen, das Umfeld, dort, wo du wohnst, all das kann eine günstige oder eher ungünstige Auswirkung haben. Dürfen wir in systemischer Beratung mit Menschen darüber sprechen? Dürfen wir einen Unterschied machen, der einen Unterschied macht? Dürfen wir mit systemischen Fragen innere Suchprozesse anregen? Ich beantworte diese Fragen alle mit Ja. Und ich finde es total schön, auch Menschen gefunden zu haben, die das ganz ähnlich sehen und die beschreiben, es lohnt sich, einen Blick über den Tellerrand zu wagen und Grenzen zu öffnen. Rainer Schwing sagt, wir brauchen Zentren für systemische Beratung, Sozialarbeit, Pädagogik, Medizin, Ernährung, Bewegung. Und ich bin da so dabei. Ich habe schon immer in einem multiprofessionellen Team gearbeitet und habe die Tools der anderen wahrnehmen dürfen. Und vielleicht ist es ein bisschen unpassend zu sagen, wir alle kochen doch nur mit Wasser. Und gleichzeitig habe ich von meinem ersten Chef im Bereich von psychischen Störungen den Satz mit auf den Weg bekommen, wer heilt, hat Recht. Und so viele therapeutische Richtungen, so viele Beratungs- und Unterstützungsangebote wären niemals entstanden, wenn wir nicht auch versucht hätten, über den Tellerrand zu blicken. Theresa macht diese wunderbaren Soundhealings und sie arbeitet mit Klängen und das kann einfach so, so wertvoll sein. Fühlen wir uns deshalb als Psychotherapeutinnen? Nein. Können wir Menschen mit unserer Hingabe, mit unserer Expertise etwas Wertvolles anbieten? Ja. Also, ich spreche mich hier aus, Menschen nicht einfach weiterzuschicken, wenn sie eine Diagnose präsentieren, sondern sie als Arbeitshypothese zu sehen und eine glasklare Auftragsklärung zu machen. Ich spreche mich hier für eine klare Kunden- und Kundinnenorientierung aus und möchte, dass die Menschen bei mir in meinen Beratungen das bekommen, was sie sich wünschen. Wenn ich etwas in meinem Portfolio habe, was für diese Person, die mir gegenüber sitzt, dienlich sein kann, wieso darf ich das nicht rüberreichen? Und ich habe mich auch gefragt, worum geht's denn eigentlich? Geht es um Sicherheit, die wir in der Unsicherheit finden dürfen? Ich habe diesen Zwischenraum von Unsicherheit so intensiv erkundet und glaube, dass wir Unsicherheit aushalten können, auch in einzelnen Beratungsgesprächen. Matthias Ochs schreibt, vielleicht zynisch und vielleicht voller Humor. Systemisch Denkende mögen es nämlich nicht, ihr Gegenüber zu behandeln, als Patienten zu stigmatisieren sowie zu klassifizieren. Dies hängt unter anderem mit erkenntnistheoretischen Erwägungen zusammen. Aus Sicht der Systemtheorie sind lebende, komplexe Systeme nicht anders zu denken als autonom, selbstorganisiert und kundig für sich selbst. Wow! Kundig für sich selbst. Das heißt, mein Kunde, meine Kundin entscheidet, was dienlich ist. Und um nochmal zu dem Beratungsgespräch zurückzukommen mit der Frau, die sagt, sie hat eine schwere Depression diagnostiziert bekommen. Ist die mit einem inneren Suchprozess, mit einer Unterschiedsbildung aus diesem Beratungsgespräch rausgegangen? Ja. Und natürlich weiß ich nicht, wie sich das verändert hat, weil das ein Gespräch war und ich sie jetzt nicht regelmäßig treffe und sie immer wieder befragen kann. Aber ich unterstelle ihr die Kompetenz, dass wenn es ihr nicht gut ginge, dass wenn sie in dem systemischen Beratungsgespräch etwas erfahren hätte, wo sie sich innerlich aufgewühlt oder unruhig fühlen würde, dass sie um Hilfe bitten könnte. Dass sie woanders hingeht, wo sie das bekommt, was ihr dienlich ist, dass sie weiter auf diesem Weg bleibt, sich Unterstützung zu suchen. Mit dieser Podcast-Folge möchte ich dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, dir zu überlegen, wo ist deine Grenze? Ist deine Grenze an der Stelle, wo jemand sagt, ich habe Borderline? Ich habe eine diagnostizierte Angststörung. Ich habe eine Essstörung. Was kannst du mit diesen Menschen tun, ohne psychotherapeutisch zu arbeiten? Wann darfst du dir selber in deinen Beratungsgesprächen eine therapeutische Brille aufsetzen? Wann nimmst du sie wieder ab? Und wie möchtest du in einer solchen Situation mit dir und deinem zu beratenden Gegenüber umgehen? Ich mag dir ganz dringend das Buch von Tanja Kunert und Matthias Berg als Herausgebende ans Herz legen, Systemische Therapie jenseits des Heilauftrags, systemtherapeutische Perspektiven in der sozialen Arbeit und in verwandten Kontexten, wo es wirklich darum geht, zu sagen, Wir dürfen systemisch denken und therapeutisch handeln jenseits von Approbation und Heilauftrag. Und in dem Artikel von Joachim Wenzel geht es auch nochmal um eine rechtliche Einordnung in Abgrenzung zur heilkundlichen Psychotherapie. Und ich hatte ganz viel Freude, in diesem Buch zu stöbern und zu lesen. Und du findest da auf jeden Fall weiterführende Ideen. Und ich freue mich, mit dir in den Dialog zu treten, wenn du Lust hast, mal zu beschreiben, was schwingt nach dieser Podcast-Folge bei dir nach. Wo merkst du eine Übereinstimmung? Wo merkst du einen Widerstand? Ich würde mich sehr, sehr freuen, dazu von dir zu hören. Und ich freue mich sehr auf alles, was im neuen Jahr kommen wird. Insbesondere, wenn ich in einer neuen Stadt ankomme und viele neue Wege gehen werde. Danke, dass du hier bist. Ein Jahr und einen Monat später bin ich wieder in Ägypten und lasse meine Pure Embodiment-Erfahrung nochmal Revue passieren. Es ist einfach unbeschreiblich, was sich in diesem Jahr alles verändert hat, was sich alles beruhigt hat und entzerrt hat, wo ich mehr zum Leuchten gekommen bin, wo ich noch mehr in meine volle Stärke kommen konnte. Es berührt mich gerade so, so sehr, hier zu stehen und nochmal so nachzuspüren, was im letzten Jahr über diese besondere Pure Embodiment Erfahrung alles geöffnet worden ist. Was ich auch ja da alles für mich klären konnte, was ich in meinem Unterbewusstsein aufräumen durfte, welche Themen ich auch schmerzlich loslassen durfte. Und ich bin einfach nur dankbar und so unfassbar berührt davon, dass ich diese Möglichkeit habe, heute ein Jahr später wieder hier zu stehen und nochmal so durchzudeklinieren, wow, was hat sich eigentlich alles verändert? Und welche meiner Wünsche sind tatsächlich zu meiner Realität geworden? Wow, das ist einfach unbeschreiblich.
Das war's mit der heutigen Folge. Was nimmst du für dich aus dieser Folge mit? Schreib uns gerne eine Mail an erdbeerfrösche-und-teppichäpfel@web.de oder auf Instagram unter flow.. Wir freuen uns, mit dir in den Austausch zu kommen. In den Shownotes findest du das Buch, was Jessica angesprochen hat. Die nächste Podcast-Folge gibt es schon nächste Woche am 18.12. Dort wartet ein spannendes Interview auf dich. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Und bis dahin, join the next level.